Unternehmer-Jam-Session.
Schore für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer-Jam-Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so, so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Ich podcast so super, sogar Scooter schreit Hyper, Hyper, DJ Boogie, Baxter, Crazy, Podcaster. Mit dieser Line angelehnt an Sammy Deluxe aus seinem One Take Wonder Song Meisterplan. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und es war auch ein meisterlicher Plan von Hardy und mir auf seiner Live-Veranstaltung, dem Startup Meetup in Kassel, einen Podcast aufzunehmen. Für alle, die in der letzten Woche den Soundcheck zu dieser Folge schon gehört haben, die wissen, worum es geht. Für alle anderen, hört euch verdammt doch mal den Soundcheck von letzter Woche an, denn dort knüpfen wir jetzt direkt an und wir sind ausgestiegen mit der Frage von Hardy. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen in meinen Worten. Warum möchte der Banker einen Businessplan eigentlich immer so kompliziert dargestellt haben? Aus Sichtweise von jemandem, der aus der Innovationsfinanzierung kommt. Das muss man vielleicht noch ergänzen, denn genau darum geht es, Unterschiede zwischen Innovationsfinanzierung und Bankenfinanzierung aufzuzeigen. Und wir erzählen auch ganz viele Anekdoten. Ich finde, es ist eine sehr, sehr unterhaltsame Folge geworden. Also viel Spaß jetzt im Real Talk und wir hören uns dann im Auto nochmal ganz kurz wieder. Wieso macht der Banker das? Wieso will der Banker so ein verklausuliertes Thema haben, das ein Steuerberater entwickeln muss und da steht dann irgendwo ein möglicher Gewinn drin, den du bei mir auf einen Cent genau im Cashforecast, aber im Cashflow halt sehen kannst?
Ja, also zum einen bestätigt das ja erstmal genau das, was ich auch gerade gesagt habe. Es sind für mich auch völlig zwei unterschiedliche Dokumente. Das ja. Allerwichtigste ist, da gebe ich dir völlig recht, Businessplan, egal ob das jetzt das Fundament ist für sich oder der Businessplan für die Bank, in allererster Instanz schreibt man den ja für sich selber. Das ist ja das Allerwichtigste.
Ja.
Weil ich, und genau das gebe ich dir auch völlig recht, man lernt so viel bei diesem Businessplan schreiben, sich mit seiner Idee auseinanderzusetzen, weil man einfach eine strukturierte Vorgehensweise hat, einen strukturierten Leitfaden und es fällt einem immer wieder ein, mein Gott, okay, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Hätte ich jetzt vielleicht diesen Businessplan nicht geschrieben. Das war so ganz kurzer Einschub, dann beantworte ich gleich deine Frage. Ich habe Wirtschaftswissenschaften in Kassel studiert. Eigentlich auch nur, weil ursprünglich wollte ich mal Touristik studieren. Dann wurde mir gesagt, Touristik hatte damals, ich bin ja schon ein bisschen älter, hatte damals ein NC von 1,0. Ich so, what? 1,0? Okay, ich hatte ein Abi von, weiß ich gar nicht, 2,8 oder so. Habe ich gedacht, wird eng. Aber da hat mir irgendeine Studienberaterin hat mir gesagt, ja, es gibt sowas wie Wartesemester. Da habe ich gesagt, okay, wie viel Wartesemester brauche ich dann bitte, um da irgendwie reinzukommen? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat gesagt, ja, mach doch Wirtschaftswissenschaften, weil das Grundstudium ist gleich, bla bla bla. Auf jeden Fall habe ich dann aus Gründen Wirtschaftswissenschaften studiert, nicht weil ich es wollte, sondern ich wollte ja nur, um dann irgendwie da Wartesemester angerechnet zu bekommen. Fand es auch total langweilig, ich weiß nicht, ob irgendjemand Wirtschaftswissenschaften studiert hat, also Buchhaltung und diese ganzen Themen, dachte, boah, was ist das für ein Scheiß einfach.
Und ich habe Wirtschaftsrecht gemacht, da war Buchhaltung und Recht noch dabei,
Recht, also das war... Recht wurde es auch ganz
schlimm. Ja, da geht mir einer drauf ab.
Also echt?
Das war
bei
wirklich,
Recht?
Ja, also das war die Herausforderung. So mhm. Das, was du gemacht hast, so nur rechnen lernen, das war mir.
Nee, ich hatte auch Recht. Ne? Recht 1, 2 und 3 und bei Recht 2 wurde ich beim Spicken erwischt. Zum ersten, nur einmal in meinem Leben habe ich gespickt tatsächlich und ich wurde beim Spicken erwischt.
Ja, okay.
Und es wurde mir noch gesagt, ich darf in dieses verkackte BGB, darf ich auch Sachen reinschreiben.
Ja.
Gut, ich habe ganze Sachen reingeklebt und
ja,
so.
Ja, ist klar.
Das war irgendwie doppelt so dick später.
Dafür habe ich Buchführung 1 habe ich dafür dreimal gemacht. Also dann, das habe ich wirklich studiert.
Und dann richtig mies auch eigentlich. Ja. Dann hat der Prof kam dann, hat es offensichtlich gesehen und hat nicht zu mir gesagt, geben Sie mal Ihr BGB, sondern hat es zu meinem Sitznachbarn gesagt. geben Sie mal das BGB von Ihrem Sitznachbarn. Dann hat er den auch noch mit reingezogen. Das war ein Freund, wenn er meinte, oh, sorry, Thorsten. Na, egal. Wie kam es auf Recht? Ach nee, genau, studiert, hat mich alles nicht so interessiert. Und dann bin ich auf einen Prof gekommen, gestoßen. Der hat Unternehmensgründung, Vorlesungen angeboten. Das hat mich so geflasht und fand ich so cool, dass einmal das ganze Thema Unternehmensgründung sich so in mir gefestigt hat, diese Leidenschaft dafür. Und wo ich aber darauf hinaus wollte, der hat dann so Veranstaltungen gemacht, Businessplan-Veranstaltungen. Er hat gesagt, das ist alles Blödsinn, dass Studenten hier irgendwas auswendig lernen sollen, Arbeiten schreiben sollen. Ich lasse die einfach Businesspläne schreiben. Und da ist mir aufgefallen, wie viel man lernt, wenn man einen Businessplan schreibt. Da kann man sich das ganze Grundstudium eigentlich knicken. Das kann man in diese eine Vorlesung, weil da alles drinne ist, ne? Von Rechnungswesen über Analysen und so weiter und so fort.
Vor allen Dingen praktisch ist das ja auch. Du kannst praktisch damit was anfangen. Viele Dinge, die ich habe auch hier in Kassel studiert, allerdings an der Diploma-Fachhochschule habe ich Wirtschaftsrecht studiert und viele Dinge, die da drin vorkamen, die waren sehr theoretisch noch, du wusstest nicht, wo du die so richtig anwenden kannst. Ne? Und dann, also gerade dieser Gründerbereich, deswegen bin ich da auch drin gelandet, ist so herausfordernd in dem Bereich als Unternehmer. Und auf der anderen Seite kannst du dich aber thematisch völlig ausleben. Ne? Also du kannst thematisch alles Mögliche machen. Wenn du einmal verstanden hast, wie Unternehmen funktionieren und wie Geld verdienen als Unternehmer funktioniert, dann kannst du ja alles Mögliche machen und kannst in jede irrsinnige Idee, die du irgendwo hast, kannst du halt eine Firma aufmachen, so wie ich das halt mache momentan. Ne? Also.
Ja, sehr gut. Ja, aber das stimmt völlig. Ich saß heute mit meiner Freundin da und die hat für ihre Tochter irgendwie die Hausaufgaben kontrolliert und Biologie. Und da habe ich mir überlegt, warum muss ich Photosynthese lernen? Also nicht, dass ich wiedergeben könnte, was es ist, aber wofür brauche ich das, dass ich weiß, wie ein Laubblatt von innen aussieht? Wo ich mir denke, warum lernen die denn nicht, wie ich ein Konto eröffne oder wie ich mit Geld umgehe oder keine Ahnung. Ich verstehe das einfach nicht. Und so war es auch ganz oft bei Rechnungswesen. Warum muss ich Buchungssätze lernen? Ich meine, wer von euch macht denn einen Buchungssatz, wenn ich Geld überweise oder wenn ich auch meine eigene Buchhaltung mache? Dann ich schreibe doch nicht einen Buchungssatz auf, überweise von Konto A an Konto B. Ich habe früher tatsächlich, ich weiß so, was mich überhaupt nicht interessiert, ich dachte, scheiße, wie viele Konten muss ich denn da haben? Ja. Ich dachte, das wären alles wirklich tatsächlich unterschiedliche Konten, wenn dann irgendwie da hin und her gebucht wird. Und ich dachte, was ist das denn für ein Mist? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Was war die Frage? Genau, warum der Banker das nicht einfach? Also für den Gründer, Unternehmer lernt er extrem viel. Deswegen ist es wichtig, dass er das, ich nenne es immer das Fundament, selber schreibt. Bin ich völlig d'accord. Und wie du schon festgestellt hast und was dich auch ein bisschen nervt, Banker haben da irgendwie immer eine andere Sichtweise. Deswegen sage ich auch immer, wir brauchen einen Adressatengerechten. Und der Adressat ist der Banker, ein Businessplan. Ja. Und da müssen die Bedürfnisse des Bankers befriedigt werden. Also ne, das, was den Banker interessiert an so einem Businessplan, an so einem Geschäftsmodell, das sind nicht, wie funktioniert die Technik. Das kann der ja gar nicht beurteilen. Der möchte im schlauen Satz hören, dass die Technik total erprobt ist und super ist. Und vor allem möchte er wissen, welches Problem beispielsweise löst diese Technik. Nicht, wie dieses Problem gelöst wird, sondern nur, da draußen gibt's Kunden dann, ne, weil die haben ein Problem und diese Technik, die dieses Unternehmen anwendet, löst dieses Problem. Das möchte der
Also im
Banker
Endeffekt
wissen.
Ist er nur an seinem Kapitaldienst interessiert, weil im Endeffekt das, was du vermittelst, ist ja ein Darlehen. Ne? Der Banker gibt ein Darlehen und will wissen, dass er das mit seinen Zinsen zurückbekommt.
Richtig. Ganz runtergebrochen, klar. Geht es einfach nur darum. Und das ist immer dieses Schlüsselwort Kapitaldienstfähigkeit.
Ja.
Also
was
ist
heißt das genau? Also wenn du das kurz
Kapitaldienstfähigkeit ist ganz einfach. Ist das Unternehmen, das Vorhaben stark genug, das Darlehen in der gewünschten Zeit nebst Zinsen zurückzuzahlen?
Mhm.
Und dazu gehört natürlich auch, dass der Unternehmer dann irgendwie davon leben muss. Deswegen ist auch der Unternehmerlohn oder wenn wir bei GmbHs oder Kapitalgesellschaften bei Gehältern sind, müssen die Gehälter natürlich auch entsprechend berücksichtigt werden. Aber hart ausgedrückt, am Ende des Tages interessiert den Banker nicht mehr. Und dann muss er halt für sich glaubhaft erkennen, ne, wie bewertet er jetzt, dass das Vorhaben stark genug ist. Und da geht es halt ganz stark immer nur um Zielgruppe, ist die groß genug und so weiter und so fort. Ne, was sind die Bedürfnisse? Deswegen, also das Klischeebeispiel, was man ja immer bringt, jetzt so im technologischen Bereich, ist, da haben irgendwie Leute was ganz Tolles entwickelt und die erzählen dann Banker, warum diese Idee so toll ist. Und der Banker sitzt immer da, verstehe ich nicht. Dann kommen da auch irgendwelche Begriffe die ganze Zeit. Banker versteht's nicht. Und aber
Und dann kommen die Leute zu mir und dann sagen, ach, das ist der Hammer, der versteht Bullshit, Bingo und Technik.
Aber viele schaffen es halt nicht rüberzubringen, was bringt denn jetzt diese Technik? Es war auch bei diesem Professor, als ich da studiert habe, da hat er, wie gesagt, so eine Businessplan-Veranstaltung gemacht und die hatte auch ganz guten Zulauf. Und er hat gesagt, okay, Arbeiten schreiben will ich nicht, die schreiben Businessplan, wir machen Businessplan, Wettbewerb dann da draus. Mhm. So, damit es ein Anreiz da ist. Da habe ich gesagt, ja, okay, es juckt die Studenten vielleicht auch nicht, da jetzt ihr so ein Businessplan-Wettbewerb, da brauchen wir Preise. Ich weiß gar nicht, das hatte ich, glaube ich, so letztes Mal auch erzählt. Und dann hat er überlegt, was mache ich denn mal als Preis? Und dann hat er als Preis gesagt, die drei Gewinnerteams lädt er, wohlbemerkt, der Professor, in die USA ein. Mhm. Der hat den bezahlt, Flug, eine Woche Hotel in Boston und hat aber gesagt, das wird jetzt keine Spaßveranstaltung. Bester Spruch war, dann waren wir da, ich gehörte Gott sei Dank zu einem, also ich war Tutor von einem der Gewinnerteams, dann sind wir da mit dem Bus rumgefahren und ein Mädel hatte sich erdreist zu sagen, da drüben ist eine Shopping Mall, können wir da nicht mal eine Pause machen? Und der Prof sich nur zu ihr, warum? Hat er dann überhaupt nicht verstanden, dass vielleicht Studenten mal einkaufen gehen wollen. Für ihn war es eine Arbeitsreise. Wir waren dann bei Babson University, Harvard und so weiter und haben uns da mit den Gründerlehrstühlen ausgetauscht. Und wir haben auch Startup-Unternehmen besucht. Ne? Jetzt so dein Feld wieder ein Unternehmen. Ja. Und ich fand das so krass. Das waren da immer alles total smarte Typen. Mhm. Und die haben auch immer erzählt, ja, wir haben dann hier Investoren, haben da 10 Millionen eingesammelt für irgendeine Entwicklung. Wir wissen noch gar nicht, was die kann eigentlich, was wir damit machen, ob wir Krebs heilen, ob wir Sachen zum Fliegen bringen, keine Ahnung. Irgendwas wird schon gehen, aber da gibt's einfach Menschen, die legen 10 Millionen auf den Tisch. Das wird ja bei einer Bank nie passieren. Da kriegst du ja wahrscheinlich nicht mal 10 Cent. Wenn du denen erzählst, ich habe hier irgendwas, ich weiß eigentlich nicht, was ich damit machen möchte.
Ja, da brauchst du schon einen hohen Verwandtschaftsgrad zum Banken. Um das hinzubekommen. Ne?
Oder andere Druckmittel. Und das ist halt crazy. Und das ist aber auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Und so sind wir eigentlich auch zusammengekommen. Also über Sebastian natürlich.
Ja,
Und das erste und bisher leider auch einzige Projekt, was wir gemeinsam gemacht haben.
Ah, da kommen noch.
Kommen noch mehr. War ja genau so ein Thema, dass Gründer, die sind bei mir gelandet mit einer Idee. Die Idee, ich kann die schon wieder, ich habe auch überhaupt kein Interesse an diesen innovativen, technologieorientierten Dingen. Was wollten die hier swipen für Einkaufszettel oder was?
Das Tinder für Produktplättchen und sowas.
Für Produktplättchen, machen. So, die saßen dann vor mir, dann kriege ich schon mentalen Anfall, weil ich weiß, okay, da verdiene ich wieder kein Geld und muss jetzt trotzdem mit denen eine Stunde sprechen. Und dann bist du mir aber eingefallen, weil das ist ganz wichtig. Ich habe denen dann sofort gesagt, wir können uns jetzt hier noch nett weiter unterhalten und so weiter. Aber ich bin völlig euer falscher Ansprechpartner, weil ihr seid überhaupt nicht, auch in dem Stadium, wo ihr seid, wo ihr noch in der Produktentwicklungsphase seid, überhaupt nicht bereit für eine Bankenfinanzierung, weil das ist einfach keine Bankenfinanzierung. Wenn bei einer Bank nicht klar erkennbar ist, dass in den ersten 12 Monaten der Break-Even ist, können wir nicht über Banken finanzieren, dann ist es kein Bankenthema. Lass es von mir aus auch manchmal 18 Monate sein oder so. Aber so Produktentwicklung und so weiter ist einfach kein Bankenthema.
Aber das finde ich ziemlich cool, dass du das sagst, weil ich habe jetzt morgen wieder ein Telefonat mit jemandem, also meine ganzen Empfehlungen und Kunden kommen nur aus dem Netzwerk. Ne? Also ich habe noch nie richtig irgendwo Werbung gemacht, weil ich halt so ein Schwätzer bin und immer ein großes Netzwerk habe. Und dann kommt halt immer schlicht irgendwo einer auf, der dann da falsch ist, wie bei dir. Mhm. Und dann gibst du die Leute rüber. Und ich bin ja so, ich mache dann Revenue Share. Also du verdienst ja dran mit, wenn du mir einen Kunden besorgst. Und das ist bei allen anderen ja auch so. Und deswegen klappt das ganz gut. Jetzt habe ich morgen jemanden am Telefon, der hat mir dann was zugeschickt, ohne dass ich danach gefragt habe. Das sind auch manchmal so Dinge, so dass Gründer Sachen ohne Kontext schicken. Ne? Finde ich immer sehr cool. Dann guckst du rein und denkst so, da kriege ich schon ein komisches Bauchgefühl. Wenn ich dann sehe, jemand, der etwas sehr Innovatives entwickelt gerade, auch längst noch nicht Richtung Break-Even oder so denkt oder überhaupt unterwegs ist und dann sehe ich, der hat jetzt über 240.000 Euro KfW da reingekriegt. Das muss ja, KfW läuft ja immer, auch wenn es Gründerkredit ist, über irgendeine Hausbank läuft das ja. Ne? Was sieht der KfW-Mann dann auf einmal dahinter, was der Hausbanker nicht sieht? Und wenn ich dann da drauf gucke, denke ich, oh, der hat schon so viele Themen da in seiner Gründung drin und auch die Anteile schon so verteilt, dass für meine Investoren, also diese ganze Venture Capital und Business Angel Richtung, für die ist der Cap Table schon von vornherein kaputt. Ne? Mhm. Also da sind 5, 6 Leute drin mit Mikroanteilen, so homöopathische Anteile, weil der mal irgendwie hier 2 Stunden Beratung da gemacht hat gegen Anteile oder irgend so ein wirklich Unsinn. Und dann kannst du schon mit Investoren, die aus meiner Richtung kommen, kannst du da schon nicht mehr ansetzen, weil die gucken sich das einmal an und winken gleich ab. Und dann sehe ich aber auf einmal 200 und so viel 1000 Euro über KfW da drinne und auch keinen Euro Umsatz bis jetzt gemacht. Ne? Und natürlich, bei KfW müssen die Gründer ja auch immer selber ins Obligo gehen. Ne? Das heißt, wenn du KfW drinne hast, musst du doch auch immer die Haftung dafür übernehmen, ne? Ja. Wenn der Ausfall kommt.
Definitiv.
Ja. Wie kommt denn das? Ist die KfW so unterwegs, dass die Banker sagen, ach geil, hier alles, was die Hausbanker nicht wollen, das gucke ich mir nochmal an und ich muss ja auch mal Kohlen loswerden? Oder?
Nee, also KfW funktioniert ja erstmal grundsätzlich so. Also KfW ist die Bundesförderbank, die Förderdarlehen rausgibt. Das ist ja das, wo immer alle hinwollen. Jeder möchte ja Förderdarlehen haben.
Ja, Förder zieht immer. Das ist
super. Ja. Und Berater sagen dann immer, oh, es gibt so viele Förderprogramme, es gibt einen Förderdschungel, da blickst du alleine gar nicht durch, es sei denn, du kommst zu mir, ich führe dich durch den Dschungel mit meiner Machete und dann... Ne, also in meinem Bereich gibt es genau 5 Förderprogramme, die für Gründer interessant ist. Da interessiert keinen, dass es 1000 andere gibt, aber die Förderprogramme funktionieren ja so, wir können nicht selber als Gründer kann man nicht selber zur KfW gehen, sondern es gibt ja, Deutschland kann ja viele Sachen immer ganz toll, vor allem alles kompliziert machen. Es gibt dieses sogenannte nervige Hausbankenprinzip, das besagt, wir können nicht direkt an die Förderbank gehen, sondern es ist immer eine Hausbank dazwischen geschaltet. Muss nicht die derzeitige Hausbank sein, kann eine fremde Geschäftsbank sein, braucht eine Zulassung für die KfW und die stellt dann den Antrag. Und allein schon gegenüber der Hausbank wird es immer so sein, dass die Hausbank den Antragsteller in die persönliche Haftung nimmt. Das war ja deine Frage. Ja. Und das macht eigentlich weniger die KfW, weil die KfW sagt, liebe Hausbank, ich gebe dir das Geld. Also so ist ja der Deal. Ne? Eine Hausbank refinanziert sich über die KfW, besorgt sich das Geld aus Programm XY, gibt es der Hausbank, die Hausbank stellt das Geld dann dem Gründer zur Verfügung und wenn es dann baden geht, ist es Aufgabe der Hausbank dafür zu sorgen, dass sie das Geld wiederbekommt. Die KfW sagt es mir scheißegal, ob du das Geld wiederbekommst, wir kriegen das Geld von dir, liebe Sparkasse, Volksbank.
Der Jurist sagt da praktisch zu, die Forderung wird zediert.
Ja, richtig.
Ja. Also ich muss ja auch mal was fallen lassen.
Ja,
also
ich meine, und dann muss dann, ja und dann gleich so ein krasses Fremdwort auch.
Dass ich
weiß gar nicht, was zediert
schon,
heißt. Aber.
Und es ist noch nicht mal verenglischt so. Ne? Also der Bullshit-Bingo, den ich sonst
was heißt
so von
zediert?
Mir lasse. Ne?
Ja. Was heißt zediert?
Also das ist eine gute Frage.
Das
steht in meinem Langschein.
Marc, rausschneiden.
Ja.
Den Gast nicht bloßstellen.
Sehr gut, nein. Bin ich für euch dabei. Nein, aber... Ja.
Aber von daher ist die Frage, was in deinem Beispiel, was wurde dem Hausbanker erzählt, dass der da 200.000 Euro zur Verfügung stellt.
Also im Endeffekt hat es der Hausbanker doch durchgebracht bei der KfW, weil der dran geglaubt hat und deswegen hat es funktioniert.
Ja, aber es kann ja auch sein, dass tatsächlich der Antragsteller geglaubt hat, er kriegt schneller einen Umsatzstrom, Geldstrom rein und so weiter und dann hat es sich halt irgendwie doch länger entwickelt und dann ist man genau an dem Punkt, scheiße, was du auch gerade gesagt hast, wir haben es eigentlich schon verkackt jetzt, weil jetzt...
Ach, scheiße und verkackt darf ich doch sagen. Oh,
ja,
ich habe mich die ganze Zeit zurückgehalten.
Ja, ja,
das ist ja gut.
Ja.
Nee, aber das Ding ist, komischerweise habe ich schon einige Gründer getroffen, die KfW bekommen haben und auf Deutsch gesagt wirklich verkackt haben. Also ich kenne einige, die einfach nur zurückbezahlen und gar nicht wieder angestellt sind. Ne?
Weil das kann ja passieren. Ich meine, das muss man auch mal dazu sagen. Ne? Also erstmal muss man ja immer erstmal den Mut bewundern, ne? Dass einer
immer
da überhaupt
egal,
sagt, ich probiere irgendwas. Manchmal Mut und Dummheit liegen eng zusammen. Da sind wir wieder bei dem Co-Piloten-Thema. Ne? Manchmal wäre es einfach sinnvoller, sich mit Menschen zu unterhalten, die sich einfach auskennen, damit sowas zum Beispiel nicht passiert, sondern ne, versuche erstmal Fördermittel zu bekommen, also jetzt in deinem Bereich wirklich Förderprogramm, wo auch keine Bank dahinter steht, zu bekommen, weil du einfach in dieser Phase bist. Mhm. Und vermassel dir das nicht, dass du vielleicht, weil du da irgendwie jetzt gerade einen Banker kennst, der dir wohlgesonnen ist und dir 200.000 Euro auf KK-Linie gibt für 15% und du dann feststellst, kapitaldienstmäßig dann tatsächlich schwierig. Und dann vermasselt man sich halt sowas. Geht aber auch umgekehrt. Ne? Das ist einfach so, manche fangen auch einfach an, weil es gibt ja so eine gewisse Verdrossenheit, dass viele schon sagen, ja, Banken geben eh kein Geld mehr, ne? Für Gründer. Das wird ja nicht mehr finanziert. Dieser Vortrag, den ich nur für euch gemacht habe, habe ich in einer ähnlichen Form mal auf dem Barsymposium gehalten. Und das kann man gleich noch erkennen, weil ab und zu mal, wenn wir überhaupt so weit kommen, ich weiß es gar nicht, aber da taucht ab und zu mal so Gastronomie und so auf. Aber die Gastronomiebranche ist auch so eine Branche, da haben viele schon aufgegeben tatsächlich. Und das ist einfach sehr schade. Die sagen, ich möchte eigentlich was machen, ich mache jetzt auch irgendwas. Dann sparen sie sich irgendwie Geld zusammen, fragen Freunde, Oma, Opa, nehmen irgendwie immer zu wenig Geld. Aber
Friends, Fools and Family.
Genau, Friends, Fools and Family, genau. Und fangen aber einfach erstmal an. Weil die sagen, die Bank brauchen wir eh nicht zu fragen. Und ich fand das so schade, als ich das gehört habe, weil wenn ich erstmal angefangen habe und dann passiert vielleicht genau das, weil ich bin unterkapitalisiert, ich kann das gar nicht umsetzen, dann krokel ich da irgendwie rum. Dann mit einer Bank zu sprechen, ist ja fast aussichtslos.
Ja.
Deswegen lieber vorher mit der Bank sprechen und den Versuch immer mitnehmen. Wie gesagt, man kann fallen, man kann wieder aufstehen, dann versucht man einen anderen Weg. Aber das auf jeden Fall erstmal mitnehmen. Und da ist es einfach wichtig, frühzeitig mit Menschen zu sprechen, die sich auskennen. Und das sind nicht die, die sagen, hier, mach dich bloß nicht selbstständig, dass du, was du willst, funktioniert nicht. Und noch schlimmer ist ja, wenn es dann aus irgendwelchen Gründen vielleicht wirklich nicht finanziert, ja, habe ich dir doch vorher gesagt, es nicht funktioniert, das ist ja auch Blödsinn.
Ja.
Ja, und dann funktioniert irgendwas, dann bist du Richard Branson, dann heißt, ja, aber du beutest ja nur Mitarbeiter aus, sonst kann man ja gar nicht so viel Geld verdienen. Oder
natürlich,
was
ich
wäre. Ja, das ist halt so ein typisch deutsches Problem. Wo waren wir? Ja, das bin ich. Um mal auf die Folie wieder zu kommen. Brauchen wir jetzt nur mal, können wir mal gucken, ob noch was Sinnvolles kommt. Das ist noch sinnvoll, deswegen sitzen wir ja hier. Das ist der Podcast. Bitte mitschreiben, liken, Bewertungen schreiben. Das muss ich sagen, hat mir mein Podcast-Berater gesagt. Erzählt euren Freunden davon. Vielen, vielen Dank.
Also du arbeitest da auch mit einem Profi zusammen?
Natürlich. Natürlich, das wäre ja auch komisch, wenn ich das nicht machen würde. Ne? Also ich habe doch gerade gesagt, mich interessiert Technik überhaupt nicht.
Ja, das stimmt.
So. Ich wusste nicht, wie dieses Ding hier heißt. Er hat es mir freundlicherweise gesagt. Als er mir gesagt hat, er hat sowas, habe ich gesagt, hä, was hast du? Und dann hat er mir gesagt, ja, das kenne ich, weil es mir mein Podcast-Berater empfohlen hat. Deswegen habe ich das zu Hause auch. Jetzt, wo ich sehe, erkenne ich es. Nee, also deswegen, ich habe keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Wenn ich keine Lust und keine Leidenschaft dafür habe, werde ich auch nicht gut da drin, das dann irgendwie zu machen.
Da bin ich absolut bei dir. Das ist ja genau unser Schulsystem, ist das auch. Das sehe ich bei meinem Sohn immer. Ne? Du musst, in jedem musst du so halbwegs gut werden, dass du durchkommst. Ne?
Ja, das ist Blödsinn.
Ich finde das völligen Bullshit. Ich bin dafür, wenn du super klettern kannst, dann mach doch weiter im Klettern, anstatt dass du Schwimmen probierst, weißt du?
Ja, absolut. Ja.
Das hat schon Playmobil damals gesagt. Ne?
Ja, Playmobil?
Nein, nicht Playmobil. Birkenbiel, Vera F. Birkenbiel. Du bist doch noch alt genug, die zu kennen.
Nee, wer ist das?
Ja, musst du mal auf YouTube gucken. Da sind noch ein paar Videos drin, aber nicht 16:9, so alt sind die noch. Und die hat schon damals echt gute Ansätze gehabt. Ne? Und ich finde unser Schulsystem, genau wie du gesagt hast, die Leute lernen nicht, wie man eine Überweisung macht, wie man Miete zahlt oder einen Mietvertrag unterschreibt. Ne?
Ja.
Aber dafür sollen sie irgendwie Photosynthese lernen oder was weiß ich, Kurvendiskussion oder so ein Scheiß. Ne? Also, sorry, das habe ich auch im Fachabitur gemacht und habe es bis heute nicht gebraucht. Ne? Also die Kurven, die ich diskutiere, da gucke ich, ob mein Bus aus der Kurve fliegt. Ne? Aber mehr auch nicht. Und,
das schon kommt ein anderes Beispiel.
Ja, das ist wieder. Ja, weil ich mich für Technik interessiere und für Autos. Ist ja dein Blindspot, haben wir ja festgestellt jetzt. Nee, aber das Ding ist, also ganz ehrlich, also wir müssten doch viel mehr als Privatleute schon anfangen, mit Profis zu arbeiten. Ich meine, es gibt die Krokler, die versuchen, irgendwie ihr Haus selber umzubauen. Und dann gibt es die, die mit Profis arbeiten und dann die wichtigen Sachen zum Beispiel von Leuten planen lassen und umsetzen lassen, die dann funktionieren. Ne? Und genau das ist so der Punkt, das sage ich meinen Gründern immer. Wenn ich irgendwo in so ein ganz junges Team komme, da sind 2 bis 3 Leute, ne? Und dann fangen die an und wollen als Unternehmer ganz wenig Geld ausgeben. Und in solchen Bereichen, wie du auch gesagt hast hier, dann machen die einen Förderantrag selber und so, weil denen das Geld zu schade ist dafür. Und dann merkst du hinterher, Kraut und Rüben, ne, dass das nicht durchgekommen ist, das kann ich dir sowieso schon sagen. Und dann sagt mir der Typ am Telefon, ja, es sind zu viele Antragsteller und zu wenig Kohle da im Topf. Ne? Wo ich immer denke, nee, das sind nur die Leute, die an den Topf drankommen, die auch goldene Finger haben. Ne? Und die nämlich mit dem Profi zusammenarbeiten, der in dem Fall dann halt ich bin und dann den Deckel aufmacht für diesen Topf. Ne? So, aber das ist das Ding. Und ich versuche den Gründern immer klar zu machen, du musst weg von diesem Privatleute-Denken, immer sparsam, immer versuchen, alles günstig hinzukriegen, sondern du musst als Unternehmer diesen Task einmal machen und dann muss der möglichst funktionieren. Wenn du den zweimal machst, hast du deine Zeit schon verschissen in die falsche Richtung, weil du es nochmal machen musst. Wenn du es als Unternehmer einmal machst, dann richtig. Und dann, wenn das Ganze klappt, dann hast du auch was davon. Ne? Und allein dieses Denken, dieses ist für mich auch Fundament, um vernünftig Unternehmer zu sein. Das fehlt manchen einfach. Die kommen nicht darüber hinaus, immer nur günstig zu denken. Und die scheitern dann hinterher daran, selbst wenn die gute Ideen haben, dass sie immer nur alles ganz günstig machen wollen und überhaupt nicht vorwärts kommen, keine Traction entwickeln, ne? Keine PS auf die Straße bringen.
Ja, absolut. Sehe ich genauso. Und ich sage auch den Gründern immer, vor allem, man muss auch die Bereitschaft schon haben, Geld zu investieren.
Ja.
Ne, am Anfang. In Dinge, wo man auch nicht weiß, ob das hinterher was bringt. Das ist ja bei Beratung immer ganz schwierig. Ne? Mhm. Also eine richtige Berater zu finden und so weiter, ist ja ganz schwierig. Du weißt nicht, okay, erzählt ja nur, bla bla bla. Mhm. Aber ohne funktioniert es halt nicht. Und bei diesem Beispiel, bei diesen zwei Jungs, die ich ja dann zu dir geschickt habe, die haben ja auch gefragt, aber kannst du das nicht für uns machen? Ich habe gesagt, nein, das kann ich nicht machen. Das macht auch gar keinen Sinn.
Ja.
Da gibt es jemand, der kennt diese ganzen Programme. Ja. Natürlich kann ich irgendwo im Internet gucken, mir die Programme, das macht doch einfach gar keinen Sinn. Wir verlieren so viel Zeit. Mhm. Wenn ich das euch in Rechnung stellen würde, dass ich da Recherche machen muss, das macht alles
völlig unsinnig,
überhaupt gar keinen Sinn. Und deswegen investiert lieber das Geld einmal vernünftig. Und klar, kann sein, man findet keine Förderung, aber dann hat man es zumindest probiert. Und ich erlebe es auch ganz oft, wenn ich dann Gründer habe, ne? Also diese Mentalität, immer nur in Kostenreduktion zu denken, das ist irgendwie, ich glaube, das ist auch so ein deutsches Phänomen tatsächlich.
Absolut, ne?
Was bei den Amerikanern so war, also die wir da besucht haben, diese Gier nach Umsatz.
Ja.
Das meine ich jetzt gar nicht böse, ne? Umsatz um jeden Preis zu machen. Aber es geht auch darum, ich möchte Umsatz machen.
Ja.
Ne, klar, ich möchte auch Gewinne, Umsatz nicht gleich gewinnen, das weiß ich auch alles. Aber es muss ja oben, muss ja erstmal Geld reinkommen. Und das erlebe ich bei ganz vielen Gründern dann auch, die vielleicht auch mal in so eine Schieflage kommen. Da fehlt auf einmal diese, ja, ich gucke lieber noch irgendwie, ich habe jetzt meinen Steuerberater gekündigt, ich mache jetzt die Personalabrechnung selber. Wo ich mir denke, sag mal, was? Wie kann man das denn freiwillig machen?
Die einzige Person, die dir noch da raushelfen kann, so ungefähr. Ne?
Und dieses immer in Kosten, sondern immer, man muss ja eher gucken, wie bringe ich das weiter nach vorne und so weiter. Da muss ich vielleicht dann auch nochmal Geld investieren, damit wieder, es gibt ja diesen dummen Spruch, wenn man vorne was reinsteckt, wenn was rauskommt, aber so ist es nun mal. Dieses Klein-Klein und wie nennt man das? Bootstrap-Finanzierung funktioniert ja.
Oh, also, du kommst schon hier. Also,
ja, natürlich habe ich studiert.
Grundkurs, Bullshit-Bingo. Ja,
Bootstrap-Finanzierung, ganz groß.
Nee, aber da hast du vollkommen recht. Also das ist dieses Sparen, Kaputtsparen, das geht ja auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Umsatz ist unendlich. Also wenn du dann in Möglichkeiten von Umsatz denkst, kannst du in jede Richtung expandieren. Sparen kannst du nur auf einen Punkt hin, nämlich dass du hinterher gar nichts mehr ausgibst. Ja. Und dann brauchst du auch kein Unternehmer zu sein.
Ja, ja.
Du musst wirklich, Unternehmer müssen in Umsätzen denken und vor allen Dingen aus meiner Sicht mit vernünftigen Prozessen das Fundament legen. Wenn du ein Hochhaus bauen willst, kannst du halt kein Fundament legen für eine Bambushütte. Ne? Und das sieht man bei vielen Gründerteams, dass die kennen ihre Prozesse nicht. Haben die Prozesse scheiße aufgezogen, ohne Profis zu fragen, haben, ne, Gastro hier ist ja nicht mein Bereich, aber stelle ich mir genauso vor, die gehen mit dem Kunden scheiße um, die kennen ihre Prozesse nicht, die wissen nicht, wie eine Marge berechnet wird und ähnliches. So, dann hast du dein Fundament falsch gelegt und hast auf dem Fundament, das für eine Bambushütte reicht, setzt du ein Hochhaus drauf. Und fängst schon an, während du das Hochhaus noch baust, baust du schon die ersten Balkone draußen dran, ne? Und wunderst dich dann, dass das Ding irgendwann schief da steht und irgendwann dann auch umfällt. Und da hast du nichts von. Und ich versuche, den Leuten immer einzuprägen, dass die zuerst mal in ihren Prozessen denken. Und dann kommen die immer, ja, und dann kriege ich den Kunden und das. Und dann habe ich gesagt, ja, wie kommst du denn an den Kunden? Wer macht das denn? Ne? ganz, da bin ich gerade sehr, sehr tief drin, auch durch einen Podcaster-Kollegen von dir, dem Bartosz vom Startups from Science Podcast. Mit dem arbeite ich relativ häufig zusammen und da hast du sehr viele wissenschaftliche Gründer und auch Professoren da drin, die wirklich super in ihrem Bereich sind. Aber sobald du denen mit ein bisschen Business kommst, ne, wenn die irgendwas ausgründen wollen, da ist null Verständnis da, ne? Und dann kommen die, ja, und dann habe ich, ich brauche nur noch einen Entwickler und dann kann ich damit loslegen, dann habe ich eigentlich schon, dann brauche ich noch 200.000 Euro, dann läuft das. Und dann sitze ich immer da und denke, ja, wer macht denn das Business bei euch? Ja, das geht dann schon und die Kunden da, die ersten Kunden, das sind ja nicht so viele. Und dann sitze ich schon da und weiß schon ganz genau, es funktioniert nicht, weil von euch kann keiner rechnen. Es hat noch nie einer mal Sales gemacht. Und jetzt kommst du und sagst, du Professor kannst mit einem ITler zusammen die Gesellschaft wuppen. Ne? Ja. Und das sind genau diese Punkte, die dann gerade bei der Gründung hinterher völlig in die falsche Richtung ausschlagen und du nach 2 Jahren dann wieder weg bist vom Markt.
Vor allem ist das auch ein Finanzierungsthema, ja. Weil du musst dir nämlich den Umsatzaufbau musst du dir leisten können.
Ja.
Und den kannst du dir nur leisten, wenn du von Anfang an sauber durchfinanziert bist.
Ja.
Und da scheitern nämlich dann ganz viele, die hier über die 3Fs finanziert sind. Ja. Die es gerade so geschafft haben, wir bleiben bei dem Gastrobeispiel, vielleicht noch die Gastronomie einzurichten.
Mhm.
Und dann sind die von Anfang an unterfinanziert. Und dann haben die ja schon fast keine andere Möglichkeit mehr, als immer nur, wenn sie kein Geld mehr haben, zu gucken, wie kann ich Geld sparen? Und ich mache ja sehr viel in der Gastronomie. Und das gibt ja, ist ja kein Geheimnis, 2 wesentliche Kostenpositionen. Gut, für Miet habe ich mich entschieden, als ich den Mietvertrag unterschrieben habe. Auch da sollten sich Leute mal Profis mit ins Boot holen, was die für Mietverträge unterschreiben. Da kann man ja, also seinen Ruin kann man da ja schon wirklich mit der Unterschrift setzen.
Ja.
Aber ansonsten geht es ja um Wareneinsatzquote, Personalkostenquote.
Mhm.
Ja. Und die jetzt unterfinanziert sind, die sitzen dann immer da und mit vielen bin ich ja dann auch noch im Gespräch und dann sage ich, ja, ich spare jetzt hier noch Personalkosten ein und dann so. Und dann sind die auf einmal dabei, dann sind die nur noch beinahe einer Schicht. Und dann kommt nicht der Punkt, irgendwann ist es ja endlich. Ne? Was willst du denn machen? Willst du jetzt nur Menschen durchschneiden und sagen, da steht jetzt nur noch eine halbe Kraft, dann sind nur noch die halben Kosten? Dann geht's ja nicht weiter. Ne? Deswegen ist das meistens der falsche Ansatz, aber ganz häufig sind das auch Finanzierungsfehler, um nochmal den Bogen zur Finanzierung zu schlagen.
Ja. Nee, aber das ist ganz klar. Also Grundfundament in allen Bereichen, egal ob du über Bank finanzierst oder über Venture Capital, es ist immer das Thema, vernünftig die Prozesse kennen, vernünftig das Ganze zu durchdenken, weil selbst also bei Business Angeln ist es schon so, die Aktiven, ich bin ja auch viel mit dem Business Angel Netzwerk Deutschland unterwegs und nehme da auch an Events teil und habe früher Vorträge da gehalten, als ich noch fürs Wirtschaftsministerium gearbeitet habe. Und da ist es so, die wirklich guten Business Angels, die auch viel machen, die haben selber schon eine Due Diligence, bei der die auf genau sowas eingehen. Ne? Und dann habe ich aber über den Investzuschuss, den ich damals ausgegeben habe, habe ich dann auch viel Friends, Fools und Family gesehen, die dann wirklich also auch mal 100.000, 200.000 Euro in Sachen reingelegt haben, wo man dann schon die Augen zumachen musste, weil man wusste, das funktioniert nicht. Ne? Da war schon in der ersten Businessplan, der zufällig da noch in die Unterlagen mit reingerutscht ist, da war schon der große Volvo-Lease drin und sowas und noch keinen Euro Umsatz gemacht. Ne? Und also ja, da gibt's glaube ich viele Haken, die in beiden Sachen, also die sowohl der Banker als auch der Venture Capital oder Business Angel Investor da sieht, die gegeben sein müssen, um überhaupt das Ganze erstmal finanzierbar zu machen. Und das ist so ein Wort, das sich die meisten in meinem Bereich dann auch, wenn die ganz frisch anfangen, überhaupt nicht vorstellen können, was das heißt. Ne? Ja. Und du hast vorhin gesagt, man muss an einem gewissen Punkt muss man dann auch Geld reinkippen an einer Stelle. Ich nehme immer das Beispiel und sage, die Prozesse, die du aufbaust, das ist so die Blackbox, wo der Investor oben Geld reinschüttet und unten muss der Mehrwert rauskommen. Und wenn der Investor sieht, dass das fraglich ist oder du gar nicht schaffst, so viele Leute zu akquirieren zum Beispiel, wie du in deinem Businessplan stehen hast oder auch so viele Mitarbeiter, die die Qualifikation haben zu bekommen, dann weiß der Business Angel schon, da gebe ich mein Geld nicht rein, weil wenn ich es oben reinschütte, dann kommt unten nichts mit Mehrwert raus. Und bei mir ist ja in dieser Finanzierungsfrage ja auch nochmal das Anschlussthema. Ich weiß nicht, wie das bei den Banken ist, aber viele von den Venture Capital und Business Angel Leuten, die investieren, nur wenn die wissen, dass eine Nachfolgefinanzierungsrunde auch wahrscheinlich ist. Weil das größte Problem für diese ganzen Investoren ist, wenn die Geld reinkippen, 50.000, 100.000 und dann am Ende des Geldes ist keiner mehr da, der weiterfinanziert. Also das Beispiel, was du am Anfang gebracht hast mit den Amerikanern, die dann irgendein Businessmodell aufziehen und noch nicht wissen, wo was rauskommt, das kriegst du in Deutschland sowieso nicht finanziert. Ne? Also da musst du schon wirklich das Hype-Thema irgendwo haben, hier Graphen oder so ganz am Anfang KI oder so, dann ging das mal, aber es ist nur kurze Zeit. In Deutschland sind diese ganzen Investoren eigentlich, die wollen schon den ersten Umsatz auch sehen, wie es da hinläuft. Und das ist auch der Punkt. Bei mir wollen die dann immer sehen, wer finanziert als nächstes, wie kommt das? Das ist ja bei dir
ist ein No-Go. Also ja. Wenn man einer Bank einen Business Case hinlegt, wo klar ist, ich brauche eine Anschlussfinanzierung.
Ja, krass.
Ist das schon kein Bankencase. Das ist schon ganz schwierig, wenn mir Leute immer sagen, ich möchte mehrere Standorte eröffnen. Also ja. Ist im Franchising ganz oft so, dass die sagen, ich möchte jetzt einen Standort eröffnen und weiß schon, aber ich möchte im Jahr schon einen zweiten Standort eröffnen. Können wir da schon in den Businessplan mit reinnehmen? Sag ich immer,
Kommt drauf an.
Wenn es halt wirklich innerhalb von einem Jahr ist, dann würde ich sagen, lass uns das mit reinnehmen, weil dann können wir es in eine Finanzierung machen. Hat aber das Risiko, dass viele Banken, die ja eher konservativ sind, sagen, ja, der soll doch erstmal eins machen, soll mal zeigen, dass er es kann. Ja, ja. Am besten das 3 Jahre betreiben, dann geht das durch die Decke und dann finanzieren wir gern das nächste. So, ja. Das ist ja so dieses klassische Banker-Denke. Mhm. Es funktioniert aber durchaus, dass auch ein Banker sagt, okay, gerade vielleicht auch, wenn es ein Gründerteam ist, dann macht der eine den Standort dann später und so weiter und so fort. Dann kann man es in eine packen, hat aber wie gesagt das Risiko, dass dadurch die Finanzierung scheitern kann, weil ein Banker sagt, ich mache nicht beide Standorte. Mhm. Und wenn man dieses Risiko nicht gehen will, dann würde ich es tatsächlich erstmal komplett verschweigen, dass dann ein zweiter Standort kommen soll.
Ja.
Und da auch gar nicht drauf aufnehmen. Vielleicht als Ziel, ja, man kann sich dann vorstellen, wenn der erste etabliert ist, macht man einen zweiten Standort. Ja, hat aber dann den Nachteil, wenn ich jetzt einen zweiten Standort machen möchte nach 12 Monaten, weil ich dann vielleicht auch gerade eine Immobilie gefunden habe, dann kriege ich es nicht finanziert, weil dann kommt wieder das Argument, mach doch erstmal den ersten vernünftig. Ja, ja. Und vor allem, ich habe ein Problem, wenn der erste vielleicht Anlaufschwierigkeiten hatte, die vielleicht auch erklärbar sind, die jetzt nicht der Person des Unternehmers lagen. Es waren einfach Dinge, die konnte man nicht voraussehen. Die Fläche wurde nicht schnell genug fertig oder was auch immer. Dann war es wieder zu früh, dann sind die Umsätze noch nicht so da und dann sagen die, ja, der erste läuft ja noch gar nicht, warum willst du denn einen zweiten machen? Ja. Also ist immer das Thema. Ich argumentiere immer erstmal so, sag mir das, was wirklich dein Ziel ist, so wie du es finanziert haben möchtest, das, was du realisieren möchtest. Weil ich werde ganz oft gefragt, ja, wie viel Geld kann ich denn aufnehmen? Da denke ich mir, das ist doch völlig die falsche Frage. Wie viel Geld brauchst du denn? Das wissen die meisten ja schon gar nicht. Die fragen immer, für wie viel Geld bin ich denn gut? Da sage ich immer, woher soll ich das wissen? Das ist auch die völlig falsche Frage, auch gerade in Richtung Bank. Eine Bank möchte ganz genau wissen, ich brauche so viel Geld und mit dem Geld soll das und das passieren. Und wenn wir jetzt in deinem Beispiel glaubhaft sagen, erstmal, ob das hinterher realisiert wird oder nicht, ist ja erstmal egal. Es geht ja erstmal darum, sich das Geld zu sichern. Wenn wir sagen, wir brauchen dann mit den Satelliten zusammen 200.000 oder 500, ist ja egal welche Summe, dann versuchen wir, die zu bekommen, wenn es deine feste Überzeugung ist, dass du das so umsetzen willst. Und wenn es dann zugesagt wird, freuen wir uns erstmal alle. Und dann ist es bei, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, bei öffentlichen Fördermitteln, deswegen rate ich eigentlich immer eher dazu, mehr zu beantragen und in der, ich nenne es mal, ersten Finanzierungsrunde zu beantragen, weil es gibt immer einen Unterschied zwischen, es sind dir Fördermittel zugesagt und du hast die Fördermittel abgerufen.
Ja.
Das ist ganz wichtig zu verstehen. Also das, was dir erstmal zugesagt wurde, ist erstmal super. Das hast du schon mal sicher für dich sozusagen reserviert. Und dann fängst du jetzt an, machst deinen ersten Standort auf. Dafür brauchst du dann von den 500.000 Euro 100.000 Euro. Dann rufst du die ab. Für diese 100.000 Euro, dann fängt der Kapitaldienst an, ne? Zinsen, Tilgung dann, wie es vereinbart ist, nach einem Jahr, nach 2 Jahren. Für die anderen 400.000 Euro, die noch da liegen, zahlst du erstmal noch keine Zinsen. Das ist für dich reserviert, das Geld. So, und dann kannst du, dann hast du diese 12, hängt ein bisschen vom Förderprogramm, 9 oder 12 Monate Zeit, hast du Zeit zu entscheiden, brauche ich das Geld oder brauche ich das Geld nicht. Ab dem 7. Monat werden Bereitstellungsprovisionen berechnet, die sind aber marginal, sind 0,15%. Aber du hast dir das Geld reserviert. Das heißt, deswegen, ich würde immer gucken, wenn wir glaubhaft versichern können und ich der Auffassung bin, wir kriegen das auch durch diese Summe, würde ich die immer versuchen, in der ersten Finanzierungsrunde zu bekommen. Weil wenn du sie dann nicht brauchst, weil ich habe das Team nicht gefunden, die Standorte sind nicht gekommen, dann kannst du es zurückgehen lassen. Es gibt auch mal eine Fristverlängerung unter Umständen, die du dann haben kannst. Aber das Geld hast du erstmal. Deswegen, das würde ich immer versuchen mitzunehmen. Und du hast erstmal dann keinen Nachteil dadurch. Und die Bank dreht ja auch keinen Strick dadurch. Weil da, also auch Banker, auch wenn das jetzt immer so hart klingt, die Banker sind da so die Bösen oder so, die wissen natürlich schon, es ist ja alles nur ein Plan. Das kann ja sowieso alles anders kommen. Und es kommt immer anders. Ne? Den Plan, den wir geschrieben haben, den kannst du ja eigentlich nach der Eröffnung in die Tonne kloppen und musst neu schreiben oder fortschreiben, weil das, was wir da geplant haben, wird sowieso nicht so kommen.
Aber das ist auch so ein Punkt, was bei mir auch viele Gründer nicht verstehen, wenn ich sage, wir machen jetzt einen Finanzierungsplan, ne? Also Finanzierung, Cashflow-Planung und sowas, die ja ein großer Bestandteil da ist. Und dann sagen die immer, wieso soll ich das denn alles so genau machen jetzt? Dann sage ich immer, also mal ganz ehrlich, wir wissen alle, dieser Plan ist auf Sand gefurzt, ne? Ab morgen ist irgendwas anderes und dann müssen wir das Ding wieder umschreiben und anpassen. Aber das, was ich für meine Investoren brauche, um deine Finanzierbarkeit damit zu zeigen, ist, dass du vernünftig denken kannst. Dass du nicht jetzt reinschreibst, du machst heute auf und in einem Monat hast du 600 Kunden, weil das völlig illusorisch ist. Aber solche Leute treffe ich immer wieder und immer wieder kommt dann die Frage, wieso muss ich denn so viel Kraft da reinstecken? Ja. Und da ist für mich das Ding, diese Finanzierbarkeit muss einmal zeigen, dass die Leute gerade in meinem Bereich, wo ja finanziert wird, wo noch nicht ganz klar ist, ob das Produkt hinterher sowohl umsetzbar ist, als auch performt am Markt. Ne? An diesen Punkten musst du einmal zeigen, dass du in vernünftigen Bahnen denkst und nicht vom Mars bist mit dem, was du planst. Und auf der anderen Seite, das wollte ich nämlich eben noch fragen, du hast vom Team gesprochen. Bei mir ist es so, bei diesen Business Angels und VCs muss das Team immer schon gesetzt sein. Also wenn da Gründer ankommen und sagen, ja, ich bin eine CEO natürlich, ne? Also ich habe ja die Idee gehabt und ich habe zwar nur IT gelernt, aber ich bin CEO hinterher. Und dann sagst du, ja, hast du denn irgendjemanden, der mit Business was anfangen kann oder schon mal Sales gemacht hat oder so? Und dann sagen die, nee, aber wenn ich das Geld habe vom Investor, dann hole ich mir die stelle ich einfach ein. Ja. Und dann sage ich immer, sorry, das Spiel funktioniert so nicht, weil du bist erst finanzierbar, wenn du dir schon ein vernünftiges Mitgründerteam zusammengestellt hast, das verschiedene Bereiche besetzt, dann wirst du überhaupt erst finanzierbar. Vorher gibt dir kein Mensch Geld und sagt, ja, guck mal, ob du am Arbeitsmarkt hier in der Jobbörse von der Arbeitsagentur den richtigen CFO dann findest oder sowas, ne? Oder Sales Manager. Und das ist auch sowas, was die Leute da möglichst selten sehen. Aber ja.
Was auch viele nicht berücksichtigen, und das ist so wichtig, Finanzierung ist immer ein People-Business. Mhm. Ich kann nicht hier sitzen und sagen, eine Sparkasse ist immer der bessere Partner als eine Deutsche Bank. Obwohl ich vom Herzen das erstmal so unterstreichen würde, weil eine Deutsche Bank schon ganz anders denkt jetzt erstmal als eine Sparkasse. Hängt aber auch vom Vorhaben ab. Also wenn ich mit einer Gastrobude um die Ecke komme, das meine ich gar nicht disputierlich, aber das ist ganz kurz komme ich wieder so mit diesem CEO-Beispiel. Ich hatte mal ein Gründerteam und die sollten dann ein Gründerteam darstellen und da haben die sich auch schon so Titel gegeben. Ne? Ich bin CEO, ich bin CFO und ich habe gesagt, ihr macht eine beschissene Gastro auf. Hört bitte mit diesen Ausdrücken auf. Wir machen es ja lächerlich, wenn ich das zu einer Bank schicke. Ne? Egal. Ja,
schick rüber zu mir, ich kann das unterbringen hier. Da ist das immer, die Titel, die Häuptlingstitel sind zuerst vergeben hier.
Ja, Wahnsinn auf jeden Fall. Aber gerade wenn es größere Volumen sind, dann kann man gut und gerne auch mal zu einer deutschen Bank gehen. Die haben nicht so Interesse an, ich brauche 50.000, 100.000 Euro. Das ist für die zu kleinteilig. Deswegen muss man immer gucken, was ist erstmal das Volumen. Danach würde ich schon mal gehen. Und wenn ich jetzt speziell, ich gucke natürlich immer, habe ich schon mal persönliche Kontakte, weil das hilft immer. Wenn ich nicht persönliche Kontakte habe, hat der Gründer vielleicht schon irgendeine Beziehung zu einer Bank.
Verwandtschaftsgrad.
Oder kenne ich irgendjemanden, der irgendwie Kontakte zu dieser Bank hat. Aber mit diesem im ländlichen Region muss man auch gerade aufpassen. Man muss halt immer gucken, hat man da irgendwie persönliche Beziehung zu? Und wenn man welche hat, ist es super. Ansonsten, wenn man jetzt in Regionen ist, wo keiner irgendwie Kontakt hat, dann frage ich da ganz normal kalt an, ruft die Banker an, da kriegt man aber schon relativ guten Gefühl für, wie tickt derjenige, hat der da Bock drauf. Und es geht dann tatsächlich, und das ist das Allerwichtigste, ist dann diesen Hausbanker von sich und von dem Vorhaben zu überzeugen. Und das geht auch nur wieder über Persönlichkeit. Da ist natürlich auch der Businessplan und so weiter wichtig, aber es findet ja immer auch ein persönliches Gespräch statt zwischen Banker und Antragsteller. Und da muss die Chemie passen. Und ich erkläre es auch immer so, dieser Banker muss der beste Freund im Finanzierungsprozess werden. Weil wenn er dann Ja sagt, er kann im Normalfall nicht alleine Ja sagen. Es gibt immer noch sowas Nerviges bei Banken wie eine Marktfolge. Das sind die Analysten, die gucken immer nur auf Zahlen. Die gucken immer nur, wo ist das Risiko? Die suchen immer nur das Risiko. Und meistens finden die auch immer irgendwas. Und dann muss halt der Vertriebler, das ist der, mit dem man spricht, der beste Freund, der muss dann schon mal in die Bresche springen und sagen, ja, aber das kannst du so nicht sehen und ich würde das trotzdem gern machen, bla bla bla. Und wenn der Businessplan dann auch weitergeht zur KfW, die KfW ist so, die führt kein Gespräch mit dem Gründer. Die lernt nie die Gründer, nie die Unternehmer kennen. Die verlässt sich erstmal auf die Aussage der sogenannten Hausbank. Und wenn die Rückfragen hat, dann gehen die Rückfragen nicht an den logischerweise an den Unternehmer, aber mit dem haben sie keinen Kontakt, sondern an den Banker. Und da muss der Banker dafür in die Bresche springen. Und da erkennt man das auch ganz gut immer, wenn mir schon ein Banker sagt, ja, ich reiche das weiter an die KfW und wir gucken mal, ob die KfW mit ins Boot geht. Jetzt muss man dazu sagen, ich weiß nicht, wie viel Know-how ihr über KfW habt. Bei der KfW ist es so, da gehen wir nicht hin und sagen, wir hätten gern 200.000 Euro, sondern man sagt, man hätte gern 200 Euro aus diesem Programm oder aus diesem Programm. Die KfW hat verschiedene Programme. Und ein ganz, ganz wichtig ist, im Finanzierungsprozess schon zu gucken, also bevor man mit der Bank spricht, welches Programm passt denn für mich und mein Vorhaben? Und da gibt es jetzt noch ganz viele Möglichkeiten, wo man nachgucken muss. Bei einer Finanzierung ist immer wichtig, zum einen, wo kommt das Geld tatsächlich her? Also diese 200.000 Euro auf meinem Konto, ist das Geld, was über die KfW zu meiner Hausbank kommt? Oder gibt mir die Hausbank selber Geld? Ist ja auch eine Alternative. Euch als Gründer, Unternehmer ist das relativ egal, solange der Zinssatz passt, sage ich mal. Das ist ja euer Bedürfnis. Neben, wir wollen überhaupt Geld haben, wir wollen es möglichst günstig haben. Vielleicht wollen wir noch eine tilgungsfreie Anlaufzeit haben. Das heißt, wir zahlen erstmal nur Zinsen, müssen nach 1 oder 2 Jahren zurückzahlen. Und wenn eure Bedürfnisse befriedigt sind, ob das dann ein KfW-Darlehen für euch ist oder von der Sparkasse selber, ist ja relativ egal. Die zweite spannende Frage, aber neben dem, wo kommt das Geld her, ist die Frage, und das ist dann wieder typisch Bank, weil das ist ja ein Unterschied normalerweise zu Investoren, nehme ich jetzt mal, wie wird dieses Geld besichert? Das ist ja dann immer dieses Thema der Besicherung. So, und da kann man jetzt mal sagen, wenn ich ein bonitätsstarker Gründer und Unternehmer bin, kann ich das Geld womöglich selber besichern, weil ich mir irgendwie ein Haus abgespart habe, was jetzt auch unbelastet ist, was dann als sogenannte werthaltige Sicherheit gilt. Das ist heutzutage das, was zählt. So vor 10 Jahren konnte man immer sagen, ja, ich fahre hier irgendwie ein altes Auto, das ist doch auch 5.000 Euro wert, können wir das nicht irgendwie mit ansetzen? Oder ich bringe da auch meinen Laptop mit in das Unternehmen ein, das ist so eine Sacheinlage, das interessiert heute überhaupt niemanden mehr. Sondern es geht tatsächlich um werthaltige Sicherheiten. Immobilien, Rückkaufswerte von Lebensversicherungen, Aktiendepots, Bargeld irgendwo auf Konten, die ich abtreten kann. Wenn ich sowas habe, kann ich das Darlehen, egal woher es kommt, ist erstmal selber besichern. Da kann man immer sagen, ja, wenn ich das möchte, aber ich möchte das vielleicht gar nicht selber besichern, dann sind wir wieder an dem Punkt, wo ich mit vielen Gründern dann in die Diskussion leider gehen muss, weil die denken immer, das ist so eine Wahlveranstaltung. Wenn ich finanziere über Banken, hafte ich als Antragsteller immer zu 100%. Dann kommen die meisten auf die Idee, ich mache eine Kapitalgesellschaft, mache eine GmbH, weil da bin ich ja nur mit meiner Einlage in der Haftung. Das trifft zu auf ganz, ganz viele Dinge, aber leider nicht auf die Bankenfinanzierung, weil jede Bank, auch wenn ich eine GmbH gründe, nimmt die geschäftsführenden Gesellschafter in die persönliche Haftung. Deswegen, wenn ich weiß, ich hafte sowieso mit allem, was ich habe und ich habe tatsächlich Vermögen, dann kann ich das auch direkt einsetzen, weil es führt dazu, erstens, dass die Finanzierung womöglich möglich wird und es reduziert den Zinssatz. Weil auch das ist leider in Deutschland so. Bei fast allen, auch Förderprogrammen, ist es so, da gilt das sogenannte risikogerechte Zinssystem. Die bonitätsstark sind und Geld haben, werden belohnt durch niedrige Zinssätze. Diejenigen, die vielleicht eine richtig geile Idee haben, aber gerade aus dem Studium sind, keine Bonität haben, kein Eigenkapital einsetzen können, auf externe Sicherheiten angewiesen sind, die rutschen dann irgendwo in Preisklasse, was F, es geht, glaube ich, von A bis F bei der KfW. Und dann führt das vielleicht dazu, dass ich dann geratet bin, irgendwo bei Stufe 13, und das ist bei den meisten Banken schon kein Neugeschäft mehr.
Das war ich mal, als ich aus England zurück nach Deutschland gezogen bin. Ne? Hätte ich mir da 100 Euro leihen wollen, hätte ich 500 hinterlegen müssen. Ne? Ja. Also so ein schlechtes Credit Scoring hatte ich.
Ja, das ist sehr gut.
Im Ausland gewohnt habe. Aber
ganz kurz noch eines, damit ich es kurz fertig mache. Deswegen geht es immer darum, wie wird dieses Geld, egal wo es herkommt, besichert. Und auch da können jetzt wieder Förderbanken ins Spiel kommen, weil es gibt Förderbanken, beispielsweise die Bürgschaftsbank, da spielt Geld gar keine Rolle, sondern die vergeben nur Bürgschaften für Darlehen, die Dritte vergeben. Und auch bei der KfW, ganz kurz, kann es sein, bei der KfW kann es sein, dass es, ich hatte ja schon gesagt, es gibt verschiedene Förderprogramme bei der KfW und es gibt bestimmte Programme, die haben eine automatische Haftungsfreistellung dabei. Da reißen die meisten die Arme in die Luft, weil sie denken, super cool, ich bin ja doch aus der Haftung raus. Nein, diese Haftungsfreistellung gilt über der Hausbank. Das ist gerade das KfW-Startgeld, das ist so das am meisten in Anspruch genommene Förderprogramm. Das hat für Gründer die besten Zinssätze, muss man sagen, und hat automatisch eine 80-prozentige Haftungsfreistellung. Das heißt, wenn die Sparkasse da anfragt, 100.000 Euro und das Programm wird bewilligt, dann hat die Sparkasse tatsächlich nur ein Risiko von 20.000 Euro. Und das soll halt ein Anreiz sein, dass eine Hausbank, die man zwingend braucht, ansonsten kommt man keine Fördermittel ran, sagt, jawohl, für 20% Risiko gehe ich mit ins Rennen. Deswegen können da dann Fördermittel tatsächlich Sinn machen. Das heißt, wir müssen immer gucken, wie ist die Sicherheitenlage, wie ist Eigenkapitallage und danach kann man dann auch gucken, wie findet jetzt wieder eine Bankauswahl statt. Weil wenn ich bonitätsschwach bin, fällt die Deutsche Bank meistens schon raus, muss man einfach sagen. Die Deutsche Bank tickt eher wie ein Unternehmen, die möchte Geld verdienen, die möchte auch nicht zwingend KfW-Darlehen in Anspruch nehmen, weil da hat die Hausbank nur eine bestimmte Marge drauf, die meistens für die Hausbank zu gering ist. Also wenn eine Hausbank selber eigene Darlehen zur Verfügung stellt, verdient sie einfach mehr dran, als wenn sie ein KfW-Darlehen weiterreicht. Gerade Volksbanken, Sparkassen sagen, aber wir haben einen öffentlichen Auftrag. Im Moment nehmen sie den irgendwie nicht so richtig wahr. Aber die sagen dann, wir binden auch eher Förderprogramme ein, weil es meistens günstiger ist für die Unternehmer. Das ist aber auch aktuell nicht mehr so. Jetzt, wo gefühlt, obwohl es passt gar nicht mehr, dass man sagt, Corona ist vorbei, weil irgendwie jeder Dritte hat ja gerade wieder Corona. Aber in der Bankenlandschaft war Corona so gefühlt vorbei und da muss man jetzt die Banken mal loben. Sie haben zumindest versucht, viel zu tun, gerade die KfW, während der Corona-Pandemie gewisse Darlehen aufzulegen, die auch sehr gut waren. Da waren ja eher die Hausbanken die Miesepeter. Da hat man mal wirklich gesehen, wie eine Hausbank zu einem selber steht, wenn man Unternehmer ist. Also wenn eine Hausbank gesagt hat, ich weiß nicht, ob das mitbekommen hat, es gab zwei wesentliche Corona-Darlehen von der KfW. Bei der einen hatte die Hausbank ein Risiko von sage und schreibe 0%. Weil zu 100% hat das Risiko die KfW getragen. Es gibt tatsächlich Hausbanken, die haben gesagt, wir geben dir nicht das Geld. Und das zweite Programm war, da hatte die Hausbank ein Risiko 10%. Und da haben dann natürlich auch gewisse Hausbanken gesagt, nee, das geben wir nicht. Da frage ich mich, was ist das denn? Das war ja nicht für Neugründer, das war nur für Bestandskunden. Also wo es eine Geschäftsbeziehung gibt. Wenn mir meine Bank sagt, pass mal auf, nee, also für 0% Risiko, geben wir dir kein Geld. Aber ich sage, hä, was ist das denn? Ich hatte den Immergrün hier in Kassel, habe ich 2012 aufgemacht. Habe ihn mittlerweile verkauft, aber ich wollte auf was anderes hinaus. Damals hatte ich offensichtlich auch, weil du das gesagt hast, dass du nicht so ein gutes Rating hattest, also dich habe ich auch nicht vergessen, weil ich nicht so ein gutes Rating hatte und wir brauchten dringend KK, weil es lief so mittelmäßig, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt gab Gastrokrise und so weiter und so fort. Und da bin ich zu dem Bäcker, den ich sogar gut kannte, habe gesagt, ja, läuft gerade nicht so, können wir KK? Ja, schwierig. Ich so, wie denn schwierig? Wie viel braucht ihr? Ich so, ja, 10.000. Boah, Ich so, und ich hatte für einen Kunden vorher in der Fitnessbranche, in Köln war das, der auch in Schwierigkeiten kam, den habe ich im KK über 50.000 besorgt und da hat der Banker gesagt, ich sage, gar kein Problem. 50 mache ich blanko. Und ich saß bei meinem Banker und der sagt, na, ist schwierig. Hast du Sicherheiten? Ist das Sicherheiten für ein KK? Ja, das kriege ich nicht durch. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe hier noch irgendwie irgendeine Lebensversicherung. War ne, entsprechend auch Rückkaufswert drauf. Und dann habe ich gesagt, kannst du dir zur Verfügung stellen? Ich sage, ja, kann ich machen. Und dann hat es, sage und schreibe, nach 6 Wochen hat er mich angerufen und hat gesagt, ich habe eine gute Nachricht, dein Kontingent ist bewilligt. Da habe ich gesagt, willst du mich jetzt verarschen? Du sagst mir, es ist eine gute Nachricht, ihr braucht 6 Wochen, einen Kontingent zu bewilligen, der zu 100% durch mich besichert ist. Ja, da merkt man auf jeden Fall, wieso Banken zu einem stehen können. Ist heute Gott sei Dank anders. Grundsätzlich bin ich auch ein Fan von Bankenfinanzierung. Ne? Also davon lebe ich natürlich. Ne? Ich mache ja mit meinen Kunden, und ich mache das seit knapp 20 Jahren, ausschließlich Bankenfinanzierung. Also es funktioniert nach wie vor sehr, sehr gut. Das muss ich auch mal sagen. Punkt ist immer, man muss richtig vorbereitet sein und man muss das ganze Ding auch professionell angehen. Aber trotzdem gibt es immer so Schwankungen auch in der Bankenlandschaft, genau das, was ihr beide beschrieben habt. Und im Moment sind wir gerade wieder in einer Phase, wo es echt sehr, sehr zäh und sehr, sehr schwierig ist. Weil Banken tun sich, das hast du ja gerade auch sehr schön beschrieben, klar, die haben natürlich auch sehr hohe Auflagen durch Basel 3, 4, 5, was es da alles gab und so weiter und so fort. Und Banken tun sich ja immer schwer, wenn Unsicherheiten im Markt sind. Und im Moment ist ja, oder es wird einem zumindest suggeriert, dass vieles so unsicher ist. Erstaunlicherweise waren sie während Corona ja sehr, und haben sie sehr viel Geld sehr einfach auch rausgegeben. Das muss man schon mal sagen. Es gab natürlich diese Beispiele, hatte ich ja gerade gesagt, ne, wo gesagt wurde, nee, wir geben nichts. Aber ich für meine Kunden konnte da extrem gute Darlehen und so weiter auch über Banken besorgen. Und nach Corona bröckelte das so ein bisschen, wurde schon ein bisschen schwieriger. Im Moment ist es extrem schwierig und zäh, das muss man einfach sagen. Mit Energiekrise und Inflation und irgendwelche, welche Szenarien da alle aufgemacht werden. Und ich hatte ja schon gesagt, ich mache viel in der Gastronomie, und Gastronomiefinanzierung ist im Moment echt schwierig. Also so schwierig, wie ich das noch nie erlebt habe. Aber ich finde, bei der Gastronomie ist das auch so ein gutes Beispiel wieder, weil das so konträr ist, was Banken im Kopf haben, wie etwas gerade aktuell läuft, und einfach die Erfahrung und die Praxis, die ich habe. Also wenn ich jetzt mal die ganzen gastronomischen Konzepte, ich nehme jetzt mal Franchise, die ich begleite, alle sind deutlich erfolgreicher als vor 2019. Ne? Das ist ja jetzt immer dieses Referenzjahr durch Corona, gucken ja alle immer. Und also das heißt schon mal, die Systemgastronomie, zumindest die Konzepte, die ich begleite, funktionieren sehr, sehr gut. Aus welchen Gründen auch immer, ist erstmal egal, aber die funktionieren sehr, sehr gut. So, in der Finanzierungslandschaft wird aber gerade so getan, als, und das ist natürlich jetzt auch politisch, jetzt erstmal da von der DEHOGA, ist der ne, Deutsche Gaststättenverband, die kämpfen ja sehr stark für diese 7% Mehrwertsteuer, die ja bleiben soll. Nach deren Warte, weil wenn die nicht bleibt, gehen 150.000 Euro Gastronomen in den nächsten 3 Jahren pleite. Weiß ich jetzt nicht, ob es stimmt, aber irgend sowas wird da dokumentiert. So, um klar Druck auf die Politik zu machen. So, jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, jetzt gehe ich mit dem Kunden zur Bank, der eine Gastro aufmachen möchte. Und der Banker hat im Kopf, wenn die 7% nicht kommen, gehen 150.000 Gastronomen pleite. Und es ist noch nicht klar, ob sie kommen. Wobei, es wird ja mehrheitlich, wird es nicht so sein, ist jetzt meine Gefühl, so von der aktuellen Stimmungslage her. Dann sagt doch der Banker nicht, weil er eben Angst vor Revision und so weiter hat, der sagt doch jetzt nicht, ich gebe dir Geld für etwas, wo ich gar nicht weiß, wie ist das mit der Wertsteuerthematik. Und wenn der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband schon sagt, wenn die 7% nicht kommen, dann ist es aber ganz, ganz schwer für die Gastronomie. Und dann versuche ich den Banker immer zu erklären, so, wir haben den ganzen Business Case sowieso mit 19% gerechnet, weil ich gehe nicht davon aus, dass die 7% kommen. So, es gibt ganz, ganz viele, nehmt die Barbranche, die interessiert das einen Scheiß, weil die immer 19% Mehrwertsteuer Satz haben, weil die überhaupt keine Speisen haben. Also es betrifft einfach ganz viele Branchen nicht, aber der Banker hat nur im Kopf, oh, Unsicherheit, mache ich mal lieber nicht.
Thorsten, ich würde da gerne nochmal, weil ich ja auch gleich den Platz mal freimachen will für unseren anderen Gast noch, würde aber gerne noch ganz kurz mal eine Minute auf zwei Punkte eingehen, die du genannt hast, nämlich einmal, dass die Gründer, wenn die zum Beispiel einen KfW-Kredit drin haben, dass ja die Haftung immer auch bei den Gründern liegt.
Und, absolut.
Bei mir, was öfter vorkommt, ist, dass Gründer Investoren suchen, nachdem sie ein KfW-Darlehen drin haben, wo ich dann schon sofort sage, es funktioniert aber nicht, mein Freund, weil das Ding ist, KfW nimmt Gesellschafter in die Pflicht mit der Haftung, wenn die über 10%, also 10% und drüber Gesellschaftsanteile halten. Meistens in den Phasen, wo das Darlehen noch drin ist, wenn da Investoren gesucht werden, dann liegen die dann da drüber und müssten ja dann in die persönliche Haftung noch mit reingehen für den alten KfW-Kredit. Das macht zum Beispiel schon mal kein Investor mit.
Absolut, ja.
Und das, deswegen sage ich schon den Leuten, die mit sowas ankommen, sage ich gleich, für Investoren hast du mit dem Darlehen, was du früher gezogen hast, um das hinzustellen, hast du diesen Weg komplett zugemacht. Den macht keiner mehr mit. Also das funktioniert nicht. Und das wissen auch viele nicht. Und dann kommen die dann auf einmal aus, fallen die aus allen Wolken, wenn man denen erklärt. Also Investoren, die irgendwie Geld einlegen, ist an dem Punkt schon weg. Also das verstehen die oft nicht und das wollte ich da vorhin noch zusagen, als du gesagt hast, hier KfW-Darlehen. Das ist aber auch was an so einem Punkt, es gibt manchmal so Gründer, die versuchen alles, um Finanzierung zu bekommen und haben dann keinen Profi an der Hand, mit dem die das absprechen oder wie auch immer, sie fühlen sich selber als Profi und hinterher verbauen die sich so viele Wege in andere Richtungen, dass das nicht mehr aufgeht. Das ist so ein Punkt, wo ich dann immer sage, lieber vorher mal eine stringente Finanzierungsplanung auch gemacht. In meinem Bereich mit Venture Capital ist das diese Finanzierungsstory. Wer finanziert als nächstes? Wenn du schon nicht weißt, wer in 2 Jahren, wenn End of Money ist, dann quasi zu einer höheren Bewertung wieder eine Finanzierung mit dir macht, also welcher Venture Capital-Geber zum Beispiel in Deutschland. Und da haben wir eine Lücke, so bei ab 5 Millionen bis 15 Millionen gibt es in Deutschland so eine Finanzierungslücke, ne, wenn du sowas suchst. Und da ist der Punkt, dann geht auch vorher keiner rein, weil jeder bringt sich dann in die Lock-Situation, jeder Investor, der vorher drin steckt. Entweder lasse ich sie jetzt pleite gehen oder ich schiebe nochmal eine Bridge-Finanzierung nach, bis wir jemanden gefunden haben. Und das machen die Investoren natürlich nicht mit. Und dann sind die Gründer dann immer oberschlau und wollen dann irgendwelche Deals noch drumherum machen, um das hinzubekommen und verbauen sich dann alles damit. Also das ist so ein Punkt, wo ich immer schon ganz früh ansetze und sage, plan deine Finanzierung wirklich bis zum Break-Even durch, damit das dann auch funktionieren kann. Ne? Und da, das war mir noch ganz wichtig zu sagen. Ansonsten, wir sind ja schon ziemlich weit fortgeschritten. Wie gesagt, würde ich auch gerne gleich noch den Platz hier frei machen für Sebastian.
Ich habe es verstanden.
Sehr gut.
Wir sind aber erst bei Folie 12 von 34, glaube ich.
Okay, dann müssen wir mal gucken.
Es ist wie bei Wetten, das früher war das immer, ne? Die nachfolgenden Sendungen.
Ach so, verschieben sich
genau. Auf ungeplante Zeit. Genau.
Wenn du mit einem Thema, mit einem Team finanzierbar bist, also erstmal die Prozesse aufgestellt hast, das Team zusammen hast, dass überhaupt jemand interessiert sein könnte aus dem Venture Capital Bereich, dann musst du auch anfangen. Und das ist so ein Bereich, in dem viele Kollegen von mir, sagen wir mal, da viel spielen, Investoren überhaupt zu finden. Und da machen sich die Gründer das Leben oft schwer, dass die, so wie Thorsten gesagt hat, sich niemanden suchen, der ein Intro machen kann. Also ich versuche meinen Kunden immer beizubringen, such dir Leute aus deinem Umfeld, Gründer, die schon Venture Capital gezogen haben und guck, dass du über die ein warmes Intro zu dem Investmentmanager bekommst. Das ist das Äquivalent bei Thorsten, ist das der Banker, mit dem man ein gutes Verhältnis hat, ist der Investmentmanager im Venture Capital. Und ich hatte jemanden eingeladen heute von der BMH, den David, der vor kurzem dort dann hingegangen ist als Investmentmanager, der aber leider heute Abend verhindert war. Den können wir nächstes Mal holen, wenn wir vielleicht fortsetzen wollen. Der hat sich schon dafür bereit erklärt. Und das ist jemand, der als Investmentmanager einen Fonds mitmanagt, aus dem dann x Millionen rausfließen. Und diese Fonds haben meistens eine sehr spezielle Zielsetzung. Das heißt, wenn man ein Thema finanzieren will über Investoren, über Business Angel, dann kommt es zuerst darauf an, welches Thema habe ich. So wie es beim Thorsten Gastro ist oder Franchise, da gibt es ja immer spezielle interessierte Banker dann auch. Egal, wie gut die jetzt von der Qualität mal sind, wie wir ja heute gehört haben. Aber genauso ist das bei Business Angels auch. Es gibt Business Angels, die sich sehr für Technik interessieren. Es gibt andere, die zum Beispiel früher Steuerberater waren und sich dann nur in diesen ganzen Rec-Text zum Beispiel dann zurechtfinden, also nur solche Prozessthemen machen, die Buchhaltung und sowas beinhalten. Und genauso gibt es Business Angels, die sehr hardwarelastig sind. Und da muss man erstmal gucken, wer ist überhaupt an meinem Thema interessiert. Das ist das Erste. Dann das Zweite ist, wie viel Geld brauche ich denn? So wie Thorsten gesagt hat, diese Floating-Business-Pläne. Ne? Ich habe einen Businessplan gemacht, da kann ich von 250.000 bis 2,5 Millionen kann ich alles abdenken. Das ist Bullshit. Da kommst du bei keinem Investor durch. Da sagen schon die Business Angels sagen schon, ja, geh nur back to the drawing board und überleg dir überhaupt, was du willst. Ne? Und dann sagen die immer, ja, aber ich gucke, was der Business Angel oder der Investor dann haben will. Das funktioniert so nicht. Die Leute wollen sehen, dass du einen Plan gemacht hast, der dann sagt, ich brauche mindestens so viel, damit das auch funktionieren kann. So, und wenn man dann hingeht und sagt, okay, ich habe 600.000 am Bedarf, die ich finanzieren will über einen Investor, dann muss man sich den Investor suchen, der zuerst mal das Topic überhaupt finanzieren würde. Das nächste ist die Ticketgröße. Das ist auch wieder so ein Punkt, das hast du bei den Banken wahrscheinlich nur zum Teil, also wieder auch ein bisschen in einer anderen Ausprägung. Im Venture Capital und bei Business Angels muss man sich die Finanzierung unter Umständen mit mehreren Leuten zusammenstricken. Also wenn man gerade am Anfang steht, so Pre-Seed-Phase und Seed-Phase, kann man mit Business Angels, ich sag mal, bis zu 300.000 vielleicht, wenn man sich mehrere Business Angels zusammennimmt, kann man das abdecken. Die bilden dann so ein Konsortium und wenn dann weiterfinanziert werden soll, dann gehen die Business Angel mit ihren Stimmrechten zusammen, sodass man quasi wie mit einer Person dann wieder verhandelt, weil man hinterher so viele Gesellschafter dann drin hat, da wollen die VCs, wollen gar nicht mit 6 verschiedenen Business Angel dann für eine nächste Runde verhandeln. Und dann verlangen die schon, dass die Business Angel dann ihr Stimmrecht zusammenlegen. Und so kann man sich über kleine Ticketgrößen Finanzierungsrunden bauen und dann gibt es wieder spezialisierte Investoren, also die Venture-Capital-Unternehmen, die dann in verschiedene Finanzierungsphasen gehen, Pre-Seed, Seed-Phase, Serie A und so weiter. Und dann muss man gucken, wie ist der Finanzierungsbedarf, welche Tickets werden gefahren und damit baut man sich dann eine Zielgruppe zusammen an Venture-Capital-Finanzierern, die man dann ansprechen kann und muss sich dann ein warmes Intro suchen, dass man die überhaupt erstmal für sich gewinnen kann. Am schlechtesten ist es natürlich per kalter E-Mail irgendwo an info@, weil wenn die Leute schon 2-3 Jahre am Markt sind und einen gut laufenden Fonds haben, dann kriegen die im Jahr sowieso 300-400 Businesspläne zugeschickt. Da muss man schon herausstechen. Und das geht eigentlich nur über ein Startup, das schon finanziert ist von denen, dass man über den Investmentmanager quasi dann sich das Intro holt und dann muss man den genau wie den Banker für sich gewinnen. Und der treibt das ganze Thema dann im Investmentkomitee dieses Fonds. Da stecken ja dann meistens noch andere Leute drin. Und so wird das Ganze dann da abgebildet. Also es kommt auf die Finanzierungsphase und auf die Ticketgröße an oder den Umfang der Finanzierung. Und so kann man dann vorwärts gehen. Und wie gesagt, wenn man vorher schon handwerkliche Fehler gemacht hat, KfW-Kredit drinne oder so homöopathische Gesellschafterriege von 12 Leuten oder sowas, die alle nicht bereit sind auf ihr Stimmrecht dann, also dass man das bündelt, darauf zum Teil zu verzichten, das funktioniert schon gar nicht. Und sowas lädt sich auch kein Investor irgendwo in sein Portfolio ein. Und ich arbeite seit langen Jahren, ich mache ja 14 Jahre jetzt dieses ganze Startup-Gründungs- und Finanzierungsgeschäft und ich habe mir immer wieder Mentoren gesucht, die aus diesem Finanzierungsbereich kommen. Ich arbeite im Rhein-Main-Gebiet, wo ich früher gewohnt habe, viel mit Business Angels und VCs zusammen und da kriegt man relativ klares Feedback, auch wenn Gründerteams nicht passen und sowas. Also das erste Thema ist Finanzierbarkeit, das zweite Thema ist dann wieder wie bei dir, Thor, der richtige Banker oder die richtige Bank anzusprechen, ist hier auch die Vorarbeit, die Investoren anzusprechen. Und das dauert mitunter, wenn man keinen Kontakt hat und wenn man alles selber machen will, dann würde ich sagen 12 Monate, bis man so langsam aufgegleist ist. Wenn man jemanden hat jetzt wie mich oder ich bin jetzt äquivalent zu Thorsten im Bankenbereich, bin ich im VC-Bereich, dann kriegt man relativ schnell Kontakt dahin. Dann sage ich aber auch schon vorher, wenn du das nicht gerade ziehst, dann bist du sowieso, da brauchst du gar nicht anzufragen. Und das ist halt dieses einmal mit Profis arbeiten, ne, Thorsten?
Absolut. Ne? Ich wollte dich nur daran erinnern, wir haben noch einen anderen Gast.
Ne? Ja, gut, dass du es sagst. Ich rieche auch schon die Pizza. Nein, aber jetzt kommen wir mal auf deinen Themenwechsel über Social Pizza. Ne? Und,
ja, die Überleitung war super. Ich muss ja noch eins vorher einwerfen. Kennst du dieses Columbo? Kurz, einen habe ich noch. Weil du gesagt hast, man sucht Banken, die oder Banker, die eine gewisse Branchenqualifikation haben. Das haben die meisten leider nicht. Also, weil ist ja jetzt ein Banker, der macht heute einen Imbiss, dann macht er dies, dann macht er das. Das ist, die versuchen sich vielleicht so ein bisschen innerhalb der Bank zu spezialisieren, aber das ist ganz schwierig. Also da würde ich dir sagen, ich kenne einen, der kann immer nur Gastro und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen schade. Und was halt auch schade ist, dass viele Banker dann aber trotzdem meinen, sie wären da Experten auf einmal in dem Bereich.
Natürlich.
Und erzählen dir irgendwas von irgendwelchen Wareneinsätzen, die nicht sein können. Es hören auch viele Banker diesen Podcast. Ihr seid alle nicht gemeint. Ja. Markus magst du sowieso nicht. Banker, der schon zweimal zu Gast war. Die Folge musst ihr euch anhören. Da hört ihr einen richtig guten Banker. Das merkt ihr auch schon in der Folge, wie er spricht und so weiter. Der ist top. Gibt viele gute Banker da draußen. Das klang vielleicht jetzt alles ein bisschen negativ. Wollte ich eigentlich. Ich wollte dieses Schattenweltgründer-Ding da wegkriegen.
Ja, du wolltest eigentlich meinen Bereich
so mehr. Du warst wieder so negativ.
Ich war das wieder. Okay, dann werde ich mich mal verabschieden jetzt aus deinem Podcast und werde Sebastian mal den Platz.
Gerne, aber wir müssen jetzt einen Wechsel machen, ne?
Ja, einen fliegenden, glaube ich. Ne? Also, danke dir.
Ich komme aus so einem Hip-Hop-Bereich. Früher war das so bei Freestyle immer so. Einfach ein Wortfetzen hin und dann konnte man dann Freestyle zu machen.
Ja, ich werfe mal ein Wortfetzen rein jetzt.
Pizza.
Sehr gut.
Und du machst dann deinen Pitch während der Pizza, oder was? Läuft. Ja. Läuft. Cool.
Ja, dann würde ich
danke.
Sagen, auf geht's. Danke dir.
Danke. Oh shit, Aufnahme vergessen müssen nochmal. Mic Drop, das war die Podcast-Aufnahme vom Startup Meetup in Kassel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Es tut mir leid, falls ihr vielleicht an einigen Stellen nicht ganz mitgekommen seid, weil wir Fragen rausschneiden mussten, einzelne Parts rausschneiden mussten, wir uns teilweise auf die Präsentation bezogen haben oder dann in unseren Ausführungen auf Fragen, die ihr gar nicht gehört habt. Das war alles etwas improvisiert. Wir hatten Technikprobleme etc. pp. Ihr kennt den ganzen Mist. Dennoch hoffe ich und bin mir sicher, dass ihr euch, was das Finanzierungsthema sowohl Bankenfinanzierung als auch Innovationsfinanzierung angeht, dass ihr dort einen sehr guten Eindruck erhalten habt und euch vielleicht den einen oder anderen Impuls mitnehmen konntet, wenn ihr über Finanzierung nachdenkt, dass ihr vielleicht frühzeitig mit Menschen kennt, die sich damit auskennen oder zumindest so tun, als würden sie sich auskennen. Also wenn ihr im Innovationsbereich tätig werdet und Bedarf an Finanzierung habt, sprecht gerne mit Hadi. Seine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Wenn es um eine klassische Bankenfinanzierung geht, sprecht gerne mich an. Die entsprechenden Links findet ihr auch in den Shownotes. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob Banken oder doch eher Investoren für euch in Frage kommen, sucht euch einen aus von uns, mit dem ihr gerne sprechen wollen würdet. Wenn ihr jetzt darauf wartet, dass der gute Sebastian Döring noch mit seinem Vortrag kommt, dann muss ich euch leider enttäuschen, der kommt nicht mehr. Der wird nochmal in einer separaten Podcast-Folge zu Wort kommen, weil wir sehr lange waren mit unserem Vortrag auf dem Meetup, hat er dort auch nicht mehr präsentiert. Und ihr bekommt auf jeden Fall nochmal eine separate Folge zu dem Thema mit Sebastian Döring, dann voraussichtlich im nächsten Jahr. Und ihr wartet vermutlich auch vergebens, auch wenn das Wording Freestyle schon gefallen ist, auf den Freestyle mit Hadi und die Props von Hadi. Auch das wird nochmal in einer separaten Folge, nämlich in der Zugabe zu dieser Folge dann kommen. Nächste Woche, das wird dann die erste Zugabenfolge. Auch das ist dann Premiere. Ich wollte das Intro eigentlich kurz halten, ist mir nur so mittelmäßig gut gelungen. Deswegen moderiere ich das jetzt hier ganz fix ab. Ich bin für heute draußen wie der Weihnachtsmarkt im Dezember, der Ort, der dafür verantwortlich ist, dass die Finanzierungslandschaft ab Mitte Dezember eine Pause einlegt, weil dann nämlich alle Banker wohlverdient auf dem Weihnachtsmarkt sind, ihren Glühwein trinken oder Kinderpunsch oder heiße Schokolade oder heißen Orangensaft. Wie auch immer, ich würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Freitag wiederhören, wenn es wieder heißt Release Friday, zum ersten Mal dann Unternehmer Jam Session, die Zugabe. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören, und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast, und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.